Hallo, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Ich sitze im Wintergarten in meinem Krimihaus, sehe draußen das satte Grün rund um mich herum, weil ich bin ja nun mal eine Naturgärtnerin, so nennt man ja Menschen, die nicht so viel tun im Garten. Und Rhododendron blühen in Rosa, in Pink, in Lila. Es ist einfach wirklich wunderschön hier und vielleicht besuchen Sie mich ja auch mal. Das nächste Kapitel aus Verlorenes Vertrauen mit Eva Sturm auf Langeoog heißt In Tannenhausen. Wirklich, sagte Eva, es ist in Ordnung, wenn Sie jetzt gehen. Bitten Endes konnte sich mit dem Gedanken, Eva nun alleine in dem Haus, in dem vor nicht allzu langer Zeit ihr Ehemann gestorben war, zu belassen, nicht anfreunden. Was war, wenn sie sich wieder etwas antut, war die Frage, die aus seinen Augen sprach, auch wenn er schwieg, als er sie nun ansah. Ich werde mir nichts mehr antun, antwortete sie auf seine unausgesprochenen Worte. Wirklich, ich verspreche es. Ich möchte einfach nur alleine sein. Und morgen früh fahren wir gemeinsam rüber nach Langeoog. Dann können Sie sich selber einen Blick von der Situation auf der Insel machen. Schließlich gab er sich geschlagen. Eva war kein kleines Kind und er war nicht ihr Babysitter. Und sie hatte ein Recht darauf, allein um ihren Mann zu trauern. Sie musste nicht jeden Moment des Schmerzes mit ihm teilen. Und das wollte sie auch nicht. Er verabschiedete sich und drehte sich auf dem Weg zu seinem Wagen eine Zigarette. Als Eva aus dem Fenster sah, fuhr er gerade auf dem schmalen Waldweg davon. Erst da konnte sie endlich wieder hemmungslos weinen. Ein schmerzhafter Seufzer drang aus ihrer Kehle. Sie hielt sich am Stuhl fest, weil sie zitterte. Sie hatte nicht erwartet, dass es leicht werden würde, hier allein im Haus ohne Robert. Doch dass es so unendlich wehtat, wer konnte es wissen, wenn er noch nie so sehr um jemanden getrauert hatte? Es war ein körperlicher Schmerz, der sich anfühlte, als stieße jemand immer wieder mit einem spitzen Messer mitten ins Herz. Und am Ende, da drehte er die Klingel noch einmal herum. Trauer tat so weh. Als sie sich ein wenig erholt hatte von diesen Momenten der schmerzlichen Erinnerung, da sah sie sich in der Küche um. Nie wieder würde sie Robert dabei zusehen können, wie er einen Kaffee ansetzte. Eine banale Sache. Doch in diesem Augenblick das Schönste, was sie sich hätte vorstellen können, würde es nun wahr werden. Doch Robert war für immer fort. Das sagte sich so leicht, doch dieses Gefühl der Ohnmacht, es zu akzeptieren, es lähmte ihren Körper. Sie war nun allein, völlig allein. So allein, wie sie vor der Zeit mit ihm niemals gewesen war, weil sie gar nicht gewusst hatte, wie sehr man einen Menschen wirklich lieben konnte. Dass es ein Wort wirklich entzweiriss, wenn er nicht mehr da war. Niemals wiederkam, niemals. Was sollte aus diesem Haus werden, in dem sie mit Robert so glücklich gewesen war? Sie wusste, dass es nun ihr gehörte. Doch konnte sie es wirklich behalten und ihr Leben ohne ihn? Im Moment war es für sie unvorstellbar. Bei jedem Geräusch würde sie an ihn denken, voller Schmerz, weil er nicht mehr hier war. Doch das waren Dinge, mit denen sie sich später befassen konnte. Nun brauchte sie erst einmal eine heiße Dusche. Danach würde sie sich in ihrem alten Jogginganzug mit einem Rotwein in Roberts Sessel setzen und an ihn denken. Und irgendwann versiegten sich auch die Tränen. Sie wusste, dass er nicht gewollt hätte, dass sie so viel um ihn weinte. Ich möchte doch, dass du glücklich bist, hatte er in den letzten Stunden immer wieder zu ihr gesagt, als sie sich bei den Händen gehalten hatten. Sein Wunsch war es, dass man ihn einäscherte und die Asche ins Meer streute. Er wollte im Rauschen der Wellen verschwinden, hatte er gesagt. Wieder ging ein Zittern durch Evas Körper. Bevor sie in die Dusche ging, zog sie dann doch noch die Betten ab und wieder neu auf. Es war sehr spät in der Nacht. Eva hatte keine Tränen mehr. Immer wieder flüsterte sie, Robert, ich liebe dich für immer, bis sie in dem Sessel einschlief. Der nächste Morgen weckte sie mit einem trockenen, schalen Geschmack. Sie öffnete die Augen und alles war wieder da. Der Schmerz, das verlorene Vertrauen in ein schönes, langes, gemeinsames Leben mit Robert. Eva schob die Decke, die sie über sich gelegt hatte, beiseite. Sie rutschte zu Boden. Es kümmerte sie nicht. Irgendwoher musste sie nun die Kraft nehmen, den Tag und auch alle, die noch kommen würden, zu überstehen. Sie biss die Zähne zusammen und ging ins Bad. Sie sah den Spiegel. Die letzten Stunden hatten sie irgendwie verändert, fand sie. Da war keine Freude mehr in ihrem Blick. Nur noch der Wille, durchzuhalten, weil sie einen Job zu erledigen hatte, trieb sie schließlich dazu, sich frisch zu machen und den Tag in Angriff zu nehmen. In 2 Stunden musste sie am Pferdeleger in Bensersiel sein. Bittner würde auf sie warten. Es war gut, dass er da war. Zum Frühstück trank sie eine Tasse Kaffee. Appetit hatte sie nicht. Ihr Telefon klingelte. Es war das Bestattungsinstitut, das nachfragte, ob sie bezüglich der Urne eine besondere Geschmacksvorstellung hätte wegen des Designs. Zunächst war sie sprachlos. War so etwas wirklich wichtig? Dann sagte sie, dass es schlicht sein sollte. Und sie äußerte ihren Wunsch, die Asche im Meer zu verstreuen, vor Langeoog. Das ließe sich arrangieren, versicherte man ihr. Es gebe Fähren, die so etwas anböten. Endlich war das lästige Gespräch dann beendet und sie machte sich auf den Weg. Es war still im Haus, als sie die Tür hinter sich schloss. Zu still. Bittner saß draußen auf den Stufen, als sie in Bensersiel ankam. Er nickte ihr zu und sagte, »Hallo«. Dann stand er auf und drückte seine Zigarette auf dem Boden aus und warf die Kippe in die Mülltonne. »Hallo, Bittner«, erwiderte sie. Sie verloren kein Wort darüber, wie es ihr ging. Dafür war sie ihm aufrichtig dankbar. Nach 10 Minuten konnten sie dann an Bord gehen. Es herrschte ein ziemliches Gedränge, weil sich wohl viele Gäste dazu entschlossen hatten, Langeoog zu besuchen. Auch wenn Eva diesen Trubel sonst überhaupt nicht mochte, war sie in diesem Moment doch dankbar dafür. Die Stille im Haus von Robert in der Nacht, sie war wirklich unerträglich gewesen. Doch sie hatte sich nicht dazu durchringen können, seine Musik, die er so gerne gehört hatte, anzumachen. »Womit fangen wir heute an?«, fragte Bittner, als sie einen Platz am Oberdeck ergattert hatten und die Fähre ablegte. »Mal sehen«, erwiderte Eva. »Ich denke, der Bericht aus der Gerichtsmedizin liegt nun vor. Vielleicht gelingt es uns ja auch, die Identität des Jungen zu ermitteln. Irgendjemand muss ihn doch vermissen, oder?« »Ja, eigentlich schon«, stimmte Bittner zu. Gedanklich war er allerdings ganz anderer Meinung. »Was ist?«, fragte sie, weil sie spürte, dass da noch was war. »Na ja«, fuhr er fort, »es gibt eben auch Kinder, die von niemandem vermisst werden.« »Wie meinen Sie das?« Er zog die Schultern hoch. »Es ist vage«, gab er zu, »aber Sie wissen ja auch, dass es immer wieder Kinder gibt, die in die Fänge von Menschenhändlern geraten. Entweder werden sie entführt oder gar von den eigenen Eltern für Geld verkauft.« »Oh, und ob ich mich damit auskenne«, bestätigte sie. Und dann erzählte sie von ihren Ermittlungen in Uster mit Maria Skoll. »Es ist so schrecklich, was Kindern angetan wird«, schloss sie, »und in der Regel kann man nichts gegen diese organisierte Kriminalität tun.« »Die Nachfrage ist es«, meinte Bittner. »Würde es diese Schweine, die Kinder auf perfideste Weise missbrauchen, nicht geben, dann...« Er vollendete den Satz nicht, weil er gemerkt hatte, wie eine Frau, die ihnen beiden gegenüber saß, aufmerksam zugehört hatte. Ihr Blick sprach Bände. Sie fand das Thema widerlich. Und das war es letztlich auch. »Schon gut«, sagte Eva, die ebenso auf die Frau aufmerksam geworden war. »Wir unterhalten uns in der Dienststelle weiter.« »Das wäre wirklich sehr nett«, stieß die Frau, die sich nun ertappt fühlte, aus. »Es ist wirklich ungeheuerlich. Da will man in den Urlaub fahren und dann das.« Das wiederum fand Eva ungeheuerlich. »Das Leben ist nicht nur Urlaub und Sonnenschein«, gab sie entsprechend zurück. »Unverschämtheit«, fauchte die Frau, schnappte ihre Tasche und verließ den Platz. Bald darauf legte die Fähre an und Eva und Bittner ergaben sich wieder dem Strom der Urlaubsgäste, der sie mit in die Inselbahn sog. Der Bericht von Klaas Pieper war tatsächlich im Postfach und Eva druckte ihn 2-mal aus. Sie reichte Bittner eine Kopie und sie gingen ihn jeder im Stillen für sich durch. Der Junge war um die 8 Jahre alt. In seinem kurzen Leben hatte er vieles erlebt, das Kinder eigentlich niemals mitmachen sollten. Vernarbungen am Anus deuteten auf schwerste Misshandlungen hin. Dazu kamen verheilte Knochenbrüche von Armen und Beinen. Eva musste immer wieder schlucken, als sie las. Es fiel ihr sehr schwer, das alles zu verkraften. Wie viel Schmerz ertrug ein Mensch überhaupt, bevor seine Seele kapitulierte? Sie hörte, dass auch Bittner seine inneren Kämpfe ausfocht. Den Abscheu überwinden musste. Mehrmals schüttelte er den Kopf, während er las, und räusperte sich. »Es ist immer wieder schlimm«, sagte sie schließlich. »Man gewöhnt sich nie daran.« »Nein«, sagte er trocken, »dafür müsste man schon sehr abgestumpft sein.« Sie lagen also gar nicht so falsch mit ihrer Vermutung, dass es Gründe dafür gibt, dass ihn keiner vermisst oder sich nach ihm erkundigt. Sicher wird es schwierig herauszufinden, wer er war. Das denke ich unter diesen Umständen auch, aber umso mehr interessiert es mich nun, was mit Torben geschehen ist. Sie sehen da wirklich einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht. Können Sie sich bitte darum kümmern, die Adresse und Telefonnummer des Kinderarztes der Familie Schiffner herauszufinden?« Er nickte und setzte sich an den PC. Eva hatte bewusst darauf verzichtet, Klaus-Dieter Schiffner danach zu fragen, um ihn weiter in Sicherheit zu wiegen. Doch in ihr verdichtete sich der Verdacht gegen ihn. Etwas stimmte da nicht. Sie wusste nur noch nicht genau, was es war. Wieso waren sie auf Langeoog gewesen? Warum hatte seine Frau steif und fest behauptet, dass ihr Sohn Torben auf der Insel verschwunden war und dann der tote Junge am Strand? Wie hing das alles so zusammen? »Ich werde kurz in meine Wohnung gehen und meine Sachen wechseln«, sagte sie zu Bittner. »Ich bin in etwa einer Stunde zurück.« Er sah kurz auf und nickte ihr aufmunternd zu. »Soweit erstmal. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.«